Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Digital-Euro. Die Europäische Zentralbank digitalisiert das Bargeld. Transformationsgeld. Die Industrie 4.0 verlangt nach neuartigen Zahlungssystemen. Straßenscanner. Mit O-Cross soll ein Marktplatz für Straßenzustandsdaten entstehen. Und das digitale Logbuch. Q.
Man versucht, die Eigenschaften von physischem Bargeld, also Anonymität, Sicherheit oder die Offline-Möglichkeit, in den digitalen Raum zu transportieren. Das ist sehr schwierig, aber es ist technisch möglich.
Das sagt Dr. Guido Zimmermann, Volkswirt bei der Landesbank Baden-Württemberg. Der digitale Euro ist heute Thema bei uns in Computer und Kommunikation. Und wir fragen, was damit alles möglich wäre, was davon wahrscheinlich kommen wird und was die Europäische Zentralbank in Frankfurt wohl unterlassen wird. Die hat ja beschlossen, Euros künftig nicht nur in Form von Münzen und Scheinen, sondern auch ja in irgendeiner Form digital zu emittieren. In 5 Jahren soll es soweit sein. Achim Killer, was ist denn so besonders am E-Euro? Es gibt doch schon genügend anderes Digitalgeld.
Ja, Bitcoins. Aber das ist eine ganz andere Währung. Und das Digitalgeld, mit dem man tagtäglich umgeht, also das Geld, das man auf dem Girokonto hat oder wenn man mit dem Handy bezahlt, das ist eigentlich minderwertiges Geld, sogenanntes Chiralgeld. Juristisch gesehen bloß eine Forderung eines Kunden an seine Bank. Ja, merkt man meist keinen Unterschied, aber wenn eine Bank mal bankrott macht und das soll vorkommen, dann ist der 50er, den man vielleicht noch auf dem Girokonto gehabt hat, weg. Der Schein im Portemonnaie aber, der ist noch da, weil der richtiges Geld ist. So, wie man es nur von seiner Zentralbank kriegt.
Und was ist noch strittig? Was muss noch geklärt werden in den nächsten 5 Jahren?
Also öffentlich am stärksten diskutiert wird, ob der E-Euro anonym wird wie Bargeld. Der dezent drüber geschobene Schein, keiner hat's gesehen, Namen sind keine gefallen, niemand wird's rauskriegen. Geht es auch digital? Und wenn ja, in welchem Umfang? Und will man das überhaupt?
Und es stellt sich die Frage, wieso ist der digitale Euro notwendig, wenn es doch anonymes Bargeld seit Jahrhunderten in bewährter Form gibt, nämlich in Form von Münzen und Scheinen?
Naja gut, dass es was Digitales sein muss, ist unbestritten. Ich meine, in eine Blockchain kann man keine Münzen einwerfen. Da müssen schon Coins sein, also Digitalgeld, das über die Blockchain mit dem Smart Contract verknüpft ist. Steht dann drin, in so einem Smart Contract, dass eine ganz bestimmte dieser digitalen Münzen den Besitzer wechselt, wenn der Vertragspartner geliefert hat. Und der muss sein Geld auch gar nicht anmahnen, der Lieferant, der kriegt es automatisch. Dafür sorgt der Code, aus dem der Smart Contract besteht. Das ist wichtig für die Industrie 4.0, wo Maschinen miteinander kommunizieren und es entsprechend nützlich wäre, wenn Maschinen auch beieinander einkaufen könnten und gleich bezahlen. Also der Industrieroboter beim Schraubenhändler und das E-Auto an der Ladesäule. Das ist auf mittlere Sicht sicherlich der wichtigste Grund für den digitalen Euro.
Was davon tatsächlich umgesetzt wird, das ist eine politische Frage. Und eine zentrale Rolle spielen dabei die wirtschaftlichen Interessen der beteiligten Akteure. Wir haben einen Finanzexperten gefragt, welche Features des E-Euro er denn für wahrscheinlich hält und wie weit die internationale Konkurrenz auf dem Weltmarkt ist.
Die Chinesen wollen ja zu den Winterspielen 2022 ein E-Yuan an die Touristen und an die Bürger ausrollen. Daran haben die jetzt 8-9 Jahre gearbeitet. Und dieser E-Yuan, der ist jetzt nicht nur eine lustige Erfindung, um die Winterspiele zu befördern, sondern es soll natürlich die Dominanz des US-Dollars unterminieren, indem dieser E-Yuan hoffentlich aus Sicht der Chinesen auf der digitalen Seidenstraße zwischen Peking und Porto verwendet wird.
So Guido Zimmermann von der Landesbank Baden-Württemberg. Die internationale Konkurrenz bestimmt den Zeitplan für die Einführung des E-Euro. Neben China ist dies vor allem die private Diem-Gruppe um den Meta-Konzern, der früher einmal Facebook hieß. Digitalgeld lässt sich zentral auf einem Bankkonto speichern oder dezentral in einem Distributed Ledger, also einem verteilten Kassenbuch oder in einer Blockchain.
Ich glaube persönlich, dass die EZB sich eher für diese Kontenlösung entscheiden wird, einfach weil es die einfachere Lösung ist.
Geführt werden die Konten voraussichtlich von den Geschäftsbanken, die über eine ausgebaute Netzinfrastruktur verfügen und nicht von der Zentralbank.
Man wird sehr wahrscheinlich einfach einen Kontenzugang haben bei seiner Sparkasse oder Volksbank, ja, sodass man auch neben dem Girokonto noch ein digitales Eurokonto hat, auf dem man dann einen gewissen Betrag speichern kann und von dem man aus jede Zahlung auslösen kann.
Die Menge der emittierten E-Euros wird vermutlich stark beschränkt werden, um den Banken nicht das Geschäft zu verderben.
Tausche ich das Geld von der EC-Karte oder dem Girokonto auf das digitale Euro-Geld um, ja, fehlt dieses Geld einer Bank. Ja. Damit hat sie weniger Einlagen und diese Einlagen finanzieren ja eine Bank. Das heißt, eine Bank müsste sich das Geld, was ihr dann fehlt, wiederum teurer auf den Kapitalmärkten besorgen, um Kreditvergabe zu leisten. Das würde wiederum heißen, weil es teurer ist für die Bank, dass die Kreditzinsen steigen müssten.
Fazit?
Von daher würde das digitale Eurokonto eine begrenzte Form der Zahlungsmöglichkeiten im digitalen Raum geben, zusätzlich zu anderen digitalen Zahlungsverkehrsmöglichkeiten.
Für unwahrscheinlich hält es Zimmermann, dass der digitale Euro zu einem zielgenauen geldpolitischen Instrument ausgebaut wird, das je nach konjunkturellem Bedarf an Wert gewinnt oder verliert, verzinst oder mit einem Strafzins belegt werden kann.
Also da wäre bestimmt eine gewisse Verunsicherung oder ein Misstrauen da, wenn einfach per Knopfdruck hier Negativzinsen auf das Bargeld in digitaler Form durchgesetzt werden könnten.
Der digitale Euro und was sich die Finanzbranche von ihm erwartet. Achim, was wäre denn so schlimm an einem E-Euro, auf dem bei Bedarf Negativzinsen erhoben würden?
Naja, das wäre dann halt wirklich kein Bargeld. Da geht es auch nicht. Wir haben ja vor kurzem gewählt und im Wahlkampf, da hat auch der imposante Begriff der Liquiditätsfalle eine Rolle gespielt. Kennt jeder VWL-Student, der alle Pro-Seminarscheine hat. Wirtschaftspolitiker nicht unbedingt. Liquiditätsfalle bedeutet, dass Konsumenten und Investoren trotz billigen Geldes, trotz niedriger Zinsen ihr Geld nicht einfach raushauen, sondern sie sagen sich, kaufen will ich nicht, dazu ist mir die wirtschaftliche Lage zu unsicher, aufs Sparbuch legen lohnt sich nicht, aber es ist ja auch ganz angenehm, wenn man immer flüssig ist, liquide. Und wenn sich das viele denken, dann ist die Zentralbank in die Liquiditätsfalle getappt. Dann sind die Leute zwar flüssig, aber sie kaufen nicht und die Wirtschaft liegt dann nieder. Da könnte man jetzt ein Negativzinsfeature für den digitalen Euro programmieren, aber so ein Geld mögen die Leute nicht. Die würden dann eher schauen, was die Konkurrenz so im Angebot hat, Bitcoins, Facebook-Geld, Stablecoins von seriösen Geschäftsbanken oder eben digitalisierte Devisen.
Also der E-Euro wird wohl kein Geld werden, wie Notenbanker es sich wünschen, Geld, bei dem sich steuern lässt, ob es gehalten oder ausgegeben wird. Wie ist es denn um die Anonymität des künftigen digitalen Zentralbankgeldes bestellt?
Es wird sicherlich eingeschränkt sein, zumindest quantitativ. Man wird wohl nur eine bestimmte Summe in Form von digitalem Bargeld halten dürfen. Alles andere würde den internationalen Bemühungen der jüngsten Vergangenheit konträr entgegenlaufen. Ich meine, bei uns in Deutschland melden die Banken mittlerweile ja auch die Zinsen, die man bekommt, dem Finanzamt. Und selbst die Schweiz hat ihr berühmt-berüchtigtes Bankgeheimnis aufgeweicht, auf internationalen Druck hin. Kann eine der drei wichtigsten Zentralbanken der Welt, neben der Fed und der People's Bank of China, jetzt nicht einfach hergehen und Geld in einer Form emittieren, die der Steuerhinterziehung geradezu Vorschub leistet?
Und wie sieht es mit den Features aus, die für Industrie 4.0 nützlich wären?
Es würde wohl schwierig, wenn das neue Bargeld auch nur auf dem Bankkonto liegt. Aber es gibt ja noch anderes, eben das Giralgeld, das die Banken schöpfen und womit man üblicherweise größere Beträge bezahlt. Wenn mal klar ist, wie das neue Zentralbankgeld aussieht, dann können die Geschäftsbanken damit mit dem Giralgeld Zahlungssysteme einrichten, wie eine digitalisierte Ökonomie sie braucht.
Der digitale Euro soll kommen. Darüber sprach ich mit Achim Killer. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Es ist ein Riesenmarkt und die führenden Unternehmen wissen das ganz genau. Mobilitäts- und Verkehrsdaten sind in einer modernen Gesellschaft sehr, sehr wertvoll. Die Autoindustrie mit ihrer riesigen Flotte von rollenden Sensoren und Computern, nämlich den zugelassenen Pkw und Lkw, die hat da die Finger ganz nah am Puls der Zeit. Bereits jetzt übermitteln ja neuere Autos jede Menge Daten an die Hersteller. Doch wie steht es um jene Daten, die von den großen Playern gar nicht erst erhoben oder auch zurückgehalten werden, die aber zum Beispiel für die Müllabfuhr, für die Polizei, für Paketdienste, für Taxis oder auch für ganz andere Unternehmen durchaus wertvoll sein könnten, um ihre Dienstleistungen zu verbessern? Das Forschungszentrum Informatik in Karlsruhe hat sich zusammen mit Partnern aus Industrie und Wissenschaft im Projekt OCross beispielhaft damit beschäftigt und sich zum Ziel gesetzt, einen offenen Marktplatz für genau solche Daten zu entwickeln. Darüber sprach ich mit Professor Christoph Weinhardt vom Institut für Informationswirtschaft und Marketing.
Ja, bei OCross geht es darum, dass wir Daten erfassen wollen für den Straßenzustand. Das ist eines der wichtigsten Fragen in diesem Projekt. Und wir wollen dabei eben viele Menschen auffordern, mit ihrem Smartphone den Straßenzustand zu erfassen, um so kontinuierlich Informationen über die Straßen in Deutschland zu bekommen. Die Menschen fahren sowieso über Straßen, wenn sie bereit wären, tatsächlich mit ihrem Smartphone entsprechende Daten zu erfassen. Wäre das natürlich hervorragend, wenn wir diese Daten nutzen können. Das ist Crowdsensing, wenn man so will. So wird das genannt. Crowdsensing, das heißt, die Crowd ist bereit, Daten zu erfassen, so wie das eigentlich bei Google Maps auch funktioniert.
Ist das etwas, womit sich das Forschungszentrum Informatik beschäftigen muss, weil es da handfeste Probleme gibt?
Ja, da gibt es handfeste Probleme. Das erste Problem besteht darin, überhaupt Personen zu überzeugen, mitzumachen. Natürlich ist ein gewisser Aufwand im Handyträger zum Beispiel, im Smartphone-Träger, das Handy überhaupt anzuschalten und etwa eine App zu starten, die dann ständig kontinuierlich Videoaufnahmen macht und die dann auch überträgt. Da muss jeder bereit sein, auch die Datenübertragung zu bezahlen, sofern das nicht in der Flatrate sowieso enthalten ist. Das nächste ist, dass wir natürlich auch Datenschutzprobleme haben, denn bei einer solchen Videoaufnahme werden durchaus zum Beispiel Kennzeichen von Automobilen gesehen, es werden vielleicht auch Menschen gesehen von hinten typischerweise, manchmal auch von vorne, sodass man darauf aufpassen muss, dass solche Dinge, bevor die Daten abgelegt werden, tatsächlich eliminiert. Also das ist die Datenvorverarbeitung, bevor die Daten tatsächlich genutzt werden können, damit die Anonymität gewährleistet ist.
Gibt es auch noch Fragen zum Beispiel des Zugangs zu diesen Daten? Weil oft ist es ja so, dass man die Menschen, die die Daten sammeln, ja nicht nur mit guten Worten zum Beispiel dazu bewegen muss, sondern auch dafür bezahlen muss.
Genau, das ist eine der Fragestellungen, die wir hier auch aufwerfen in dem Projekt. Denn wie sieht der Anreiz, wie sehen die Incentives, wie wir sagen, aus, damit Leute sich daran aktiv beteiligen, zum einen. Und zum anderen ist die Frage, wo stellen wir die eigentlich zur Verfügung? Also wem geben wir diese Daten und wie kommen die dann an diese entsprechenden Daten heran? Und so möchte natürlich auch derjenige, der die Daten liefert, nicht erkannt werden. Der möchte anonym bleiben. Und er möchte auch nicht, dass sein Name damit in Verbindung gebracht wird, wo er sich gerade befindet. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist dann die Frage, wie dürfen Leute auf diese Daten zugreifen? Und da haben wir die Idee eben eines Datenmarktplatzes in diesem Projekt. Also der Zugang für Dritte sozusagen.
Datenmarktplatz heißt, dass dann diese Daten dort ganz konkret verkauft werden?
Ja, das ist die Frage, inwieweit tatsächlich dort Geld fließen muss oder mehr ein Austausch von Daten realisiert wird, wo man sagt, jeder hat eben Zugriff auf eine bestimmte Menge von Daten oder auf einen bestimmten Typus von Daten von Leuten, die auf diesem Marktplatz mitmachen. Also jeder, der mitmacht, kann auch darauf zugreifen. Das wäre eine Variante. Das wäre sozusagen eine Tauschökonomie. Oder man hat tatsächlich dann Preisschilder sozusagen dran und sagt, okay, du musst dann zahlen für diesen und jenen Datensatz oder Datenumfang. Es gibt heute schon Mobilitätsdatenmarktplätze der Bundesanstalt für das Straßenwesen beispielsweise. Das sind Datensammlungen eigentlich. Das ist noch nicht wirklich mit einem Marktplatz verbunden, aber das ist genau die Idee, dass wir dafür Daten bereitstellen, die im Übrigen ja von der Automobilindustrie sowieso erfasst werden. Wir wissen ja alle, dass in unseren Autos diese Blackbox steht, die ganz viel erfasst, aber die Automobilkonzerne sind natürlich nicht bereit, diese Daten herzustellen. Zu geben, denn sie sammeln Daten über ihre Fahrzeuge und wollen das nicht, dass das in die Hände von ihren Wettbewerbern kommt.
Das weiß man ja, dass eben halt Mobilitätsdaten in starkem Maße mittlerweile von smarten Autos gesammelt werden, die ja mit allen möglichen Sensoren ausgestattet sind und die im Zweifel dann auch an den Hersteller zum Beispiel senden. Das alles ist ja noch gar nicht klar. Das heißt, die Spielregeln für solche Marktplätze, insbesondere auch wie zum Beispiel kleine oder mittelständische Unternehmen auf solche Marktplätze zugreifen können, das ist ja alles noch in den Sternen geschrieben, oder?
Genau, das ist bis heute nicht realisiert, weil natürlich jeder Automobilhersteller den Wert seiner Daten kennt, also das Daten dann als Wirtschaftsgut eben auch sieht und die nicht einfach so mit seinen Wettbewerbern teilt. Deswegen zielen wir aber genau auf die Crowd ab und sagen, okay, die Crowd sammelt die Daten, die sind unabhängig von der Automobilindustrie und die werden dann an einem solchen Datenmarktplatz bereitgestellt. Und es gibt ja eben auch von der Bundesanstalt für Straßenwesen oder auch vom Verkehrsministerium gibt es Datensätze über Mobilitäten. Aber uns interessiert in diesem Projekt ja die Mobilität als solches nicht. Uns interessiert der Straßenzustand. Und vielleicht sollte ich kurz erklären, wie das heute funktioniert. Also heute fahren Autos auf deutschen Autobahnen, nehmen wir jetzt mal nur die Autobahnen, auf deutschen Autobahnen und versuchen, Stellen zu identifizieren, an denen eben Reparaturen stattfinden müssen. Aber dann kann man sich leicht vorstellen, das passiert natürlich nicht in einem sehr schnellen Rhythmus. Und wenn wir jetzt aber kontinuierlich viele Menschen haben, die bei dem normalen Autotrip gleich mitschreiben sozusagen, wie der Straßenzustand ist und dies erfassen, dann können wir kontinuierlich beobachten, wie Straßenzustände sich verschlechtern, wann man eingreifen muss. Und das ist im Zweifel mit dem Auto, das alle 4 Jahre im Schnitt überhaupt an einen Punkt kommt zur Erfassung, gar nicht gegeben.
Um mal bei diesem praktischen Beispiel zu bleiben. Das sind ja alles Informationen, wo ich sagen würde, prima, kann jede Autobahnmeisterei gut gebrauchen. Aber gerade die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die Sie ja besonders im Auge haben, was sollen die mit diesen Daten?
Naja, also die kleinen mittelständischen sind ja zum Beispiel auch die entsprechenden Bauunternehmen und Unternehmen, die beteiligt sind an dem Reparaturprozess, die dann auch frühzeitig Informationen bekommen können über den Zustand, den sie dann wiederherstellen müssen. Allein der Datenfluss ist da natürlich schon mal ein schwieriger. Außerdem könnte ein KMU zum Beispiel sich selbst dran machen und Vorschläge unterbreiten an das Ministerium, die Autobahnmeisterei. Und es geht ja nicht nur um Autobahnen, ich habe das jetzt nur mal als ein Beispiel genommen. Und dann könnten auch kleine und mittlere Unternehmen, die sich es nicht leisten können, ein riesen Data Lake, wie wir sagen, also eine unglaublich große Menge von Daten darüber zu sammeln, sondern man könnte das über einen solchen Datenmarktplatz machen, wo die kleineren und mittleren Unternehmen auch durchaus sich es leisten könnten, an diese Daten heranzukommen.
Das heißt, hier entstehen auch neue Geschäftsmodelle für Unternehmen, die vielleicht bislang in ganz anderen Branchen klassisch unterwegs waren.
Genau, die können jetzt tatsächlich auch auf solche Daten aufbauend Angebote erstellen oder Services bieten, die vorher gar nicht möglich waren, weil sie nie in der Lage waren, diese Daten zu bekommen. Also die Firma Cosima zum Beispiel fährt für die Autobahnmeistereien und so in Deutschland herum und erfasst den Straßenzustand. Die sind natürlich auch sehr daran interessiert, ihre Daten zu verbessern. Und die würden zum Beispiel auch, und das ist ein sehr oft genanntes Szenario in unserem Projekt, dass wir sagen, ja, wir können die Früherkennung sozusagen herstellen und können dann auch viel günstiger reparieren und warten nicht, bis es zu spät ist und die ganze Teerdecke aufgerissen werden muss, zum Beispiel. Und dann zum Beispiel auch, wenn eine Früherkennung da ist, die Firma dann hinfährt und genauer an diesen Punkt nachguckt und nicht erratisch einfach durch die Gegend fährt, wie halt das irgendein Generator ihnen aufzeichnet, sondern tatsächlich anlassbedingt, nämlich weil eine Erkennung da ist durch die Crowd, die festgestellt hat, dass ein Straßenzustand an einer gewissen Stelle es dringend nötig hat, zu reparieren.
Mobilitätsdaten ist jetzt ein ganz großer Bereich, wo das auf der Hand liegt, dass es besonders attraktiv ist, zum einen die Erkenntnis zu haben, auf der anderen Seite es eben halt auch möglich ist, solche Daten zu gewinnen. Gibt es noch andere Bereiche, wo man sich solche Modelle vorstellen könnte?
Ja, ich glaube, das ist heute auch schon durchaus üblich, beispielsweise aus Fitnessdaten. Sie haben vielleicht von diesen Fitness-Apps gehört, die gerade in der Corona-Zeit jetzt so attraktiv wurden, wo Leute zu Hause trainieren und unter Anleitung trainieren und ihre Daten dann auch sharen mit ganz vielen anderen, die gleichzeitig mit ihnen vielleicht auf dem Home-Trainer sitzen oder auch asynchron. Und da können natürlich auch viele Daten erhoben werden über den Zusammenhang zwischen Training und Kondition und Gesundheit. Und sowas wird auch gemacht.
Sie haben ganz zu Anfang erklärt, dass der Datenmarktplatz auch dafür da ist, die Daten, ich sag mal, in datenschutzrechtlicher Hinsicht vorzuverarbeiten. Wie wichtig schätzen Sie genau diese Rolle, nämlich datenschutzkompatibel zu sein oder den Datenschutz einzuhalten und das als Marktplatz dann auch als Service zu leisten, ein?
Aus rechtlicher Sicht ist das ja quasi eine Voraussetzung. Ansonsten dürfte man diese Daten auch gar nicht verwenden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es in allen Branchen genauso gut auch behandelt wird. Und es kommt vielleicht darauf an, wo diese Daten gesammelt werden, ob die unter die europäische Datenschutzgrundverordnung zählen oder ob sie eben irgendwo anders erfasst werden, sagen wir in den USA. Es überrascht einen doch, wie leichtfertig viele Menschen umgehen, zum Beispiel mit ihren Fitnessdaten, sich dort anschließen und gar nicht wissen, was mit ihren Daten geschieht. Aber wenn sie dann die Mobilitätsdaten abgeben sollten, dann sind sie auf einmal sehr erschrocken. Da wundert man sich dann schon, wie das Verhältnis eigentlich bei den individuellen Personen ausgemacht wird. Aber grundsätzlich muss man natürlich diesen Datenschutz gewährleisten, ist überhaupt keine Frage. Und wir müssen eben Möglichkeiten finden, dies auch effizient zu tun. Das ist ja auch ein Thema, mit dem wir uns im Rahmen dieses Projektes beschäftigen. Wie können wir sicherstellen, dass dann gerade Videoaufzeichnungen so neutralisiert und anonymisiert sind, dass dem Datenschutz gerecht wird.
Das war Christoph Weinhardt vom Forschungszentrum Informatik in Karlsruhe über Crowddaten für Mobilitätslösungen.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 17397.
Hallo Knacki, machst du schon Weihnachtseinkauf oder hast du die Bank noch nicht geknackt?
Sag mal, du weißt doch gar nicht, ich bin doch anonym.
Dich hat mein Krisenradar verraten.
Krisenradar?
Meine Entwicklung fürs Innenministerium Krisenradar erkennt Krisen, bevor sie entstehen.
Ach, und dann?
Dann werden sie bekämpft, bevor es losgeht.
Stürmen dann Polizeihundertschaften mit viel Blaulicht und Kampfgebrüll leere Plätze?
Dann kannst du sicher sein, dass mein Krisenradar die geschickt hat.
Auch wenn da gar nichts los ist?
Knacki, das ist KI, künstliche Intelligenz, schneller als die Wirklichkeit. Das Besondere am Krisenradar ist ja, die Krise zu bewältigen, bevor sie entsteht.
Sowas wie eine Zeitreise? Dann bekämpfen sie Verbrecher-Avatare, die wir gar nicht sehen. Und wie viele Jahre kann man zurück?
Junge, das klappt nur bei künftigen Krisen. Ist ein Vorhersageradar.
Sowas wie Predictive Policing, wo die Leute im Knast landen, bevor sie eine Bank überfallen? Genial.
Was ist denn daran genial?
Weil niemand da eine App prüfen kann, ob Bankräuber eine Bank überfallen hätten, wenn sie nicht im Knast wären.
Eine Bank kannst du nur überfallen, wenn du nicht im Knast sitzt, Knacki. Und eine Krise ist keine Krise, wenn sie verhindert wurde. Super, meine KI, hä?
Absolut logisch, Dicker. So logisch wie Schrödingers Kasse.
Katze. Schrödingers Katze.
Nee, Kasse. Meine Kasse. Zugeklappt ist rappelvoll, ich schwöre. Aber wenn ich sie aufmache, ist sie gähnend leer. Virtuelle Währung, Dicker. So virtuell wie E-Euros.
Super, Knacki. Mit deiner Intelligenz hast du deine Kasse bald immer voll. Versuch's mal beim MI6. Die haben jetzt einen echten General Q. Den von James Bond.
Psst. James Bond ist genauso virtuell wie ich als General Q.
Du? Du bist? Also sag, dass das nicht wahr ist.
Okay, Dicker. Ich sag, dass das nicht wahr ist. Und du? Was wahr sagt dein tolles Krisenradar? Wo sitzen die Bankräuber?
Die Analogen, die sitzen da, wo es kein Internet gibt. Und sie sind total unauffällig maskiert.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Verbraucherverbände sollen gegen Facebook klagen dürfen. Unsere erste Meldung im Info-Update heute von Piotr Heller.
Das geht aus einem Rechtsgutachten hervor, das der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs EuGH vorgelegt hat. Hintergrund ist eine Klage des Verbraucherzentrale Bundesverbands wegen einer intransparenten Datenschutzerklärung bei Facebooks App-Zentrum. Der Bundesgerichtshof hatte Zweifel, ob Verbraucherverbände in Sachen Datenschutz klagebefugt sind. Er sah die Zuständigkeit eher bei den Aufsichtsbehörden und fragte daher den EuGH. Dessen Generalanwalt vertrat nun die Auffassung, dass sich das deutsche Verbandsklagerecht auch auf den Datenschutz erstrecken darf. Das Gericht ist an das Gutachten des Generalanwalts nicht gebunden, die Richter folgen den Entscheidungen jedoch meistens.
Die iPhones von Mitarbeitern des US-Außenministeriums wurden gehackt.
Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters und beruft sich dabei auf Personen, die mit der Sache vertraut sind. Demnach hätten sich die Angriffe in den letzten Monaten zugetragen. Sie betreffen mindestens 9 Beamte, die in Uganda stationiert seien oder anderweitig mit dem Land zu tun hätten. Die Associated Press schreibt von 11 Betroffenen. Wer die Angreifer sind, ist unklar. Sie sollen Spionagesoftware der israelischen NSO Group verwendet haben. Das Unternehmen teilt mit, es habe keine Hinweise darauf, dass seine Software in dem Fall genutzt wurde, werde aber eine Untersuchung einleiten.
Das lachende Gesicht mit Freudentränen ist das meistgenutzte Emoji im Jahr 2021.
Das teilt das Unicode-Konsortium mit. Es ist unter anderem für die Auswahl und Standardisierung von Emojis zuständig. Auf Platz 2 hinter dem lachenden Gesicht mit Freudentränen landete das rote Herz. Auf Platz 3 ebenfalls ein lachendes Gesicht mit Tränen, jedoch das leicht zur Seite geneigte. Es symbolisiert jemanden, der sich vor Lachen auf dem Boden rollt.
Kryptoräuber haben über 100 Millionen Euro erbeutet.
Sie haben dafür die Krypto-Plattform Badger DAO angegriffen. Es gelang ihnen, digitale Münzen im Wert von umgerechnet 105 Millionen Euro aus den digitalen Geldbörsen der Nutzer abzuzweigen. Laut ersten Untersuchungen haben sie dafür Schadsoftware auf die Webseite der Plattform geschleust. So konnten sie Überweisungen abfangen und umleiten. Ob die betroffenen Nutzer entschädigt werden können, ist unklar.
Die US-Regierung klagt gegen eine der größten Übernahmen in der Halbleiterbranche.
Es geht darum, dass der amerikanische Chipkonzern Nvidia das britische Unternehmen ARM kaufen will. ARM hat die Grundarchitektur von Computerchips entwickelt, die in fast allen Smartphones und mobilen Geräten stecken. Der geplante Deal könnte Innovationen bremsen, argumentiert die US-Handelsbehörde FTC und klagt daher gegen das Vorhaben. Nach Einschätzung eines Branchenanalysten ist ein Deal nach dem Widerstand der FTC höchst unwahrscheinlich.
T-Mobile sieht sich in Polen einer großen Cyberattacke ausgesetzt.
Es handele sich um einen Distributed Denial of Service, kurz DDoS-Angriff, teilte das Unternehmen gestern mit. Dabei versuchen Angreifer, Netzwerke zu paralysieren, indem sie diese mit Anfragen fluten. Es sei die größte Attacke dieser Art auf das T-Mobile-Netz in Polen und, nach Kenntnis des Unternehmens, der größte Angriff auf einen Mobilfunkanbieter in dem Land überhaupt. Das Netzwerk habe der Attacke jedoch standgehalten.
Technologieaktien und Kryptowährungen haben diese Woche an Wert verloren.
Der deutsche Technologieindex TechDAX sank über die Woche gesehen um 2%. Der Index der US-Technologiebörse Nasdaq verlor gestern zeitweise 3%. Die Kryptowährung Bitcoin brach Ende der Woche um über 20% ein, Ether zeitweise um 17%. Beobachter gehen davon aus, dass die Anleger angesichts der Corona-Mutation Omikron und hoher Inflation risikoreiche Werte scheuen.
Sternzeit, 4. Dezember. Wilhelm Tempel, der illegale Astronom. Er hatte Genie, aber kein Diplom, meinte der Maler Max Ernst über den Astronomen Ernst Wilhelm Leberecht Tempel, der heute vor 200 Jahren im sächsischen Niederkunnersdorf zur Welt kam. Max Ernst sah in ihm einen Seelenverwandten, der die Kunst des Sehens beherrschte. Diese Kunst war für Ernst Tempel Segen und Fluch zugleich. Er erlernte zunächst das Handwerk des Lithografen und ließ sich in Venedig nieder. Seine äußerst detailgetreu erstellten Lithografien fanden große Anerkennung, vor allem bei Botanikern und anderen Naturwissenschaftlern. 1858 kaufte sich Ernst Tempel ein kleines Linsenfernrohr und entdeckte damit einen Kometen und einen Reflexionsnebel in den Plejaden. Doch die Profi-Astronomen nahmen die Entdeckungen des Amateurs nicht zur Kenntnis. Viele Jahre lang führte er aus astronomischer Begeisterung und wirtschaftlicher Not heraus ein Doppelleben. Tagsüber Lithograf, nachts Himmelsbeobachter. Schließlich erhielt Tempel eine Anstellung an der Sternwarte Marseille. Trotz schlechter Bezahlung war er ungewöhnlich erfolgreich. Er entdeckte zahlreiche Nebelflecken, 5 Asteroiden und mehr als ein Dutzend Kometen, darunter den Ursprungskometen der Leoniden-Sternschnuppen und Tempel 1, in den die NASA-Sonde Deep Impact eingeschlagen ist. 1889 ist Ernst Tempel im Alter von 67 Jahren in Italien gestorben. Die wohl beste Hommage ist das von Max Ernst verfasste Buch »Die widerrechtliche Ausübung der Astronomie«.
Keine Kompromisse in Krisenzeiten, darüber wird gleich bei Streitkultur diskutiert. Um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Soweit Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.